herzlich willkommen beim Podcast des IFK, des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz. Dieser Podcast hier, der begleitet die Tagung There's a Rumor Going Round und ich freue mich sehr, Brigitte Weingart begrüßen zu dürfen. Herzlich
Hallo.
Willkommen.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
Frau Weingart, in Ihrem Vortrag, da unterscheiden Sie zwischen Gerüchten, Memes und Klatsch. Es gibt da natürlich auch viele Überschneidungen, würde ich sagen, ein gewisses Näheverhältnis auch. Aber vielleicht könnten Sie uns zum Einstieg ein wenig Orientierung verschaffen. Wie definieren Sie denn diese drei Dinge? Gerücht, Meme und Klatsch.
Ja, also ich bin erstmal von der Gerüchtekommunikation ausgegangen. Da komme ich auch sozusagen her. Damit beschäftige ich mich schon recht lange. Und die Parallelen, insbesondere zum Meme, die sind mir jetzt erst in den letzten Wochen, Monaten aufgefallen. Ich fange also mal an mit dem Gerücht, dem ja gerne unterstellt wird in der auch Alltagssprache, dass es sich um so eine Art epidemische Angelegenheit handelt. Also Gerüchte verbreiten sich wie im Lauffeuer, sie sind nicht auszurotten. Sehr häufig wurde auch in der Gerüchtetheorie die exponentielle Ausbreitung mit der Ausbreitung einer Seuche in einer Gesellschaft oder in einem sozialen Raum verglichen. Und mathematisch sind das tatsächlich ja auch dieselben Formeln, die dem zugrunde liegen, also dieselben Algorithmen, die für exponentielle Verbreitung sozusagen, die das modellieren können. Insofern ist die Rede von der Viralität von Gerüchten einerseits tatsächlich eine plausible Beschreibung, was eben die Verbreitung angeht. Gleichzeitig wird dadurch aber auch häufig ausgeblendet, dass natürlich an diesem Ausbreitungsgeschehen Akteure, Akteurinnen beteiligt sind. Und im Zuge dieser Weitergabe oder dieses Zirkulierens von Gerüchten wird den kann man eben als Aushandlungsprozess verstehen, wo über den Nachrichtenwert einer Information kollektiv verhandelt wird. Ist diese Behauptung tatsächlich wahr? Ist sie nicht wahr? Sie wird angereichert vielleicht durch andere Details bei der Weitergabe. Also Gerüchte sind unbestätigte Informationen, die sich mit diesem Vorbehalt sozusagen weiterverbreiten. Ich habe gehört, dass und dabei auch sozusagen überprüft werden oder also es ist so ein Teil von so einer kollektiven Wissensproduktion auf unbeständigem Boden. Der Klatsch kommt jetzt ins Spiel, wenn über Personen geredet wird. Also tatsächlich sind, also Klatsch und Gerücht werden ja häufig in einem Atemzug genannt. Allerdings unterscheidet den Klatsch, dass es also sich um eine Situation, eine Kommunikationsform handelt, wo mindestens zwei Personen über eine abwesende Dritte sprechen und das vorzugsweise auf der Basis von nicht ganz gesichertem Wissen, das häufig auch das Intim- oder Privatleben dieser Person betrifft. Das heißt, Klatsch kann Gerüchte zum Gegenstand haben. Im Klatsch können Gerüchte ausgetauscht werden. Es kann sich aber auch durchaus um Geheimwissen oder um irgendwie Spezialinformationen haben, die bestätigt sind. Aber weil es häufig eben auch beim Klatsch sozusagen um Gerüchte mit Personenbezug geht, sind da die Grenzen im Alltagsverständnis fließend. Wenn wir jetzt zu den Memes kommen, da haben wir es ja mit einer Kommunikationsform zu tun, die in der Form des Internet-Memes relativ jung ist, also mit dem Internet und den sozialen Netzwerken in die Welt kam. Und Internet-Memes sind erstmal kreative Aneignungen von vorgefundenem Material, also Medienschnipsel, Bilder, Clips, die digital weiter bearbeitet werden, zum Beispiel indem halt Bilder mit Texten versehen werden, die ihnen dann einen anderen Sinn unterlegen und dann eben wieder in den digitalen Raum in Zirkulation versetzt werden. Also gepostet werden, weiterverbreitet werden. Und damit gibt es schon mal eine Überlappung zum einen, was eben diese Verbreitungsweisen angeht mit dem Gerücht. Aber tatsächlich ist es auch, also Memes teilen ja mit Gerüchten schon auch, dass sie sich verwandeln, dass sie im Zuge dieser Aneignungsprozesse verschiedene Versionen entstehen. Also da gibt es so eine Art formale Analogie. Ich glaube aber insbesondere, was eben nicht zu unterschätzen ist, sind es, also in gewisser Weise handelt es sich bei Memes auch um Gerüchte und Klatschkommunikation mit Bildern. Also während die Gerüchte ja sehr stark, also traditionell stark an Oralität und ans Weitersagen gebunden sind, haben wir und dann häufig natürlich auch die Textform annehmen in Print oder digitalen Medien, haben wir es bei Memes mit Artefakten zu tun, die eben ganz stark auf Visualität setzen, aber natürlich eine gelenkte, durch Texte, Textbeigaben gelenkte Visualität. Ne? Also bei Memes ist es ja sehr oft so, dass irgendein Bild durch den Text mit einem ganz anderen Sinn versehen wird. Und das ist dann im günstigsten Fall lustig. Das ist aber auch oft sarkastisch, zynisch und manchmal auch diskriminierend und kommt auch Zwecken zugute, die nicht immer so erfreulich sind.
Jetzt kommt einem natürlich auch gerade bei Memes neben diesem oft humoristischen Charakter auch noch ein anderer Aspekt in den Sinn, nämlich dass sie mitunter auch in so einen Kontext von Verschwörungstheorien gestellt werden manchmal. Man muss so ein bisschen an dieses Pippel-Meme denken, was eben dann eher so einem, oder nicht eher, sondern klar einem Alt-Right-Spektrum zugeordnet werden kann. Das heißt, da gibt es eben auch so eine Brücke in Richtung der Verschwörungstheorie. Was ist das für ein Verhältnis zwischen dem Gerücht und der Verschwörungstheorie und dann wiederum dem Meme als einem medialen Träger einer solchen Praxis?
Ja, also es ist eine sehr schwierige Frage, die man sicher nicht so ad hoc beantworten kann. Ich habe mich in meinem Vortrag da ja auch so ein bisschen rangerobbt, weil es da auch noch gar keine Forschung zu gibt, interessanterweise. Obwohl eben diese Phänomene gerne in einem Atemzug genannt werden, weil sie in der digitalen Gemengelage der Social-Media-Zirkulation auch parallel existieren, ineinander übergehen. Also ich versuche es mal. Ich meine, es ist, da Sie Pepe den Frosch nennen, das ist ja interessanterweise ein Meme, das aus einer Aneignung entstanden ist, einer Comicfigur von einem ganz, also wirklich alles andere als rechten Creator, der sich auch später erfolglos dagegen gewehrt hat, gegen diese Vereinnahmung durch die Alt-Right und Trump-Unterstützer, die seinen Frosch dann eben zur Ikone der neuen Rechten gemacht haben. Also da sieht man schon sozusagen diese Mutationen, die im Zuge eines solchen Aneignungs-, Weiterbearbeitungs- und Zirkulationsprozesses von Memes stattfinden können. Und im Zuge dieser Dynamiken kommen eben in Dienstnamen ins Spiel Lesarten, Vereindeutigungen oder ja in dem Fall eben auch sozusagen propagandistische Zweckentfremdung, die Memes schon erstmal durchaus anbieten, weil sie eben diese Beweglichkeit haben, weil sie diese Interpretationsspielräume aufmachen, dann aber durch sozusagen die neuen Texte auch wieder einengen. Und insofern ist diese, ich bleibe mal bei ideologische Zweckentfremdung von bestimmten Vorlagen, ist dem Meme als Möglichkeit eingeschrieben. Beim Gerücht. Ja, und deswegen können natürlich Memes auch für Verschwörungstheorien sozusagen, können die stützen oder können da mit ins Spiel gebracht werden. Ich glaube aber, es wird schwierig, mit einem Meme eine Verschwörungstheorie zu begründen, oder? Ne? Also Memes bleiben am Ende des Tages durch ihre auch vorgeführte Künstlichkeit, durch den Zitatcharakter, durch das Gebastelte, was man ihnen ja auch ansieht, immer auch künstlich gemacht markierte Artefakte. Das heißt, sie lassen sich nicht ganz so leicht in so eine Beweis, so einen Beweisdiskurs und so eine Evidenzproduktion eingemeinden, wie man die für Verschwörungstheorien braucht, ne? Wo man ja auch faktenbasiert vermeintlich interpretiert. Also beim Memes wird zwar auch werden Bildern andere Sinne untergeschoben und alternative Lesarten produziert, aber die bleiben auch als solche markiert. Die treten nicht per se mit einem Wahrheitsanspruch auf. Dann sind sie nämlich meistens auch nicht mehr lustig.
Interessant. Ich muss jetzt eigentlich sofort denken an ein spezifisches Beispiel, das eigentlich versucht, genau in dieser Ebene zu intervenieren oder fast wie so eine Umdeutung scheint mir auch zu unternehmen. Nämlich es gibt so ein Meme zum Fall Jeffrey Epstein, das einfach nur heißt, ich glaube, Jeffrey Epstein didn't kill himself. Das ist sozusagen, das wird quasi memehaft sozusagen immer wiederholt. Und das ist insofern interessant, als dass es, glaube ich, zumindest zu Beginn, nachdem er eben umgekommen ist, quasi ist da eine gewisse, ich sag mal, breite Koalition an unterschiedlichsten, also Personen unterschiedlichster Gesinnung gab, die zumindest mal sozusagen irgendwie skeptisch waren in Bezug auf, was da jetzt wirklich passiert ist und so weiter. Und dass dann aber im Grunde von der Rechten aus sozusagen ist da eigentlich eine sehr konzentrierte eben fast schon Umnutzung quasi dieses spezifischen Falls gab, ja, eben indem dieses Epstein didn't kill himself Meme sozusagen sich von rechts angeeignet worden ist quasi und dadurch dann auf eine Art natürlich auch eine, ja, fast schon Verunmöglichung eines anderen Umgangs mit diesem Thema im öffentlichen Raum quasi irgendwie mit einhergegangen ist, ne, weil das sozusagen so aktiv quasi eigentlich vereinnahmt worden ist von rechter Seite. Jetzt weiß man natürlich nicht, was wirklich passiert ist in Bezug auf den spezifischen Fall, aber ich finde das insofern interessant, als dass es fast schon wie eine Strategie von rechts zu sein scheint, in einer bestimmten Art und Weise den öffentlichen Raum eben auch mittels Memes quasi zu besetzen und dadurch dann eigentlich auch eine Art von Machtausübung quasi zu betreiben. Machtausübung von in Anführungsstrichen unten, vom, ich sag mal, Mob, vom rechten Mob her aus.
Ja, sehr interessant. Und natürlich straft das auch meine gerade getätigte Aussage Lügen, dass es dass Memes nicht am Anfang einer Verschwörungstheorie aufzufinden sind oder eine solche nicht unbedingt auslösen. Ich glaube, ich habe manchmal ein bisschen zu positiven Meme-Begriff, weil ich sehr viel häufiger, also meine erst und auch mein ursprüngliches Interesse an Memes hat mehr damit zu tun, wirklich ein spielerischer Umgang mit Bildmaterial, der eben nicht in diesem Sinne doch wieder, also was Sie gerade beschreiben, ich kenne dieses Meme leider nicht, dieses Epstein-Meme ist ja dann auch wieder sehr verengend. Das ist ja eigentlich nicht besonders spielerisch oder ambivalent oder
und eigentlich eine Wahrheitsbehauptung.
Genau, ist eine Wahrheitsbehauptung. Deswegen könnte man fast schon wieder sagen, also ich habe keinen normativen Meme-Begriff, weil wie sollte man den auch durchsetzen? Das Konzept mutiert die ganze Zeit, ne? Und mit jeder neuen Plattform kommen auch andere Meme-Formate ins Spiel und so. Also ich werde da jetzt mit einem normativen Meme-Begriff hier mich hervortun. Aber tatsächlich habe ich eigentlich ein bisschen, also finde ich am Meme interessant, dieses Prozessieren von Wiederholung kombiniert mit Andersheit, ne? Also was man auch Iteration nennt, ne? Iter von neuem anders, dass mit jeder Wiederholung, mit jeder Neuauflage auch eine Veränderung eingetragen wird und dass dadurch auch jedes einzelne Meme quasi auch in einem Komplex anderer Memes zu sehen ist und da kommt eine andere Bewegung ins Spiel als das, was die Hermeneutik der Verschwörungstheorie braucht, nämlich Vereindeutigung und jetzt lesen wir das da rein und das ist eben kein Reinlesen, sondern das ist, was da steht sozusagen. Ne? Während Memes sind eigentlich vieldeutiger in meiner positiven Sicht. Mhm. Ich meine, ein anderes Beispiel dafür wäre ja, und da kommen wir auch nochmal auf diese Nähe und Unterschieden von Meme und Gerücht zurück. Dieser berüchtigte Satz, they're eating the dogs, they're eating the cats. Das hat Trump auch nicht aus dem Nichts behauptet, sondern da gab es eben Gerüchte, die lassen sich so auch auf Facebook und so weiter zurückverfolgen. Simon Strick hat das mal in einem kurzen Vortrag gemacht und als Sprechakt dann sozusagen beim Fernsehduell, wo Trump in Gegenwart von Kamala Harris dann diese absurde Behauptung aufgestellt hat, ließ sie sich natürlich schnell als Falschbehauptung diskreditieren. Gleichzeitig war dieses Statement in der Welt, die Memes kamen noch am selben Tag und angeblich hat J.D. Vance auch gesagt, ja, kann schon sein, dass es eigentlich ein Gerücht ist, aber lass die Memes mal laufen. Mhm. Also diese gezielte Einsatz von Memes, um Dinge, also gefühlte Wahrheiten, unklare Zuschreibungen sozusagen im Spiel zu halten und eben als Nährboden für dann eben in diesem Fall die rassistische Politik der US-Regierung zu nutzen. Das ist auf jeden Fall eine der Dark Sides of Meme Culture.
Mhm, Aber auch interessant, weil da sieht man ja schon so eine gewisse Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen Ebenen, also des Gerüchts und des Memes und eben mitunter vielleicht auch eben eine Verschwörungstheorie. Also es gibt zwar Unterschiede sozusagen, ja. Aber nicht nur überschneiden sie sich in Bezug auf die Form zum Teil, wie Sie das ja jetzt schon beschrieben hatten, in Bezug auf den viralen Charakter oder ähnliches, sondern in dem Fall hatten wir zuerst quasi ein Gerücht, das dann im Grunde von staatlicher Seite oder zumindest jetzt ehemaliger Präsident, aber trotzdem Präsidentschaftskandidat quasi angeeignet worden ist und dann wiederum aber halt ein Weiterleben innerhalb der Meme-Kultur kennt. In dem Fall aber wiederum eher, also zumindest tendenziell, als auch ein kritisches Meme, oder? Oder haben die Rechten
ja,
sozusagen
nein,
das auch
aufgegriffen?
Ja, nein, leider
nicht. Das ist ganz interessant, dass man es auch, das ist wirklich interessant an den Zirkulationsweisen eines bestimmten Themas in den Meme-Kulturen dann, da gibt es eine Koexistenz von sich lustig drüber lustig machen und die Rechten finden immer wieder Wege, dass trotzdem, also zum Beispiel Trump dann von als Retter von Katzen und Hunden irgendwie mit AI zu generieren, mit AI-generierten Bildern versehen, immer natürlich dann Ironie-Codes auch mitbedienend, denn diese rechten Verwendungsweisen sind ja total mit den Wassern gewaschen der popkulturellen Stilisierung und so weiter, die der Rest des avancierten Internets sozusagen auch benutzt. Ne?
Ja, ja. Okay, das heißt, es gibt auf jeden Fall mal einen Unterschied zwischen dem Gerücht und dem Meme, ziemlich klar. In Bezug auf die Verschwörungstheorie und das Gerücht, inwiefern gibt es da quasi Überlappungen oder kann man da irgendwie klar unterscheiden zwischen einem Gerücht oder wann ein Gerücht zu einer Verschwörungstheorie wird oder gibt es da irgendwie eine Orientierung? Womit man es wann zu tun hat?
Ja, interessante Frage. Ich würde mal ganz grob so ansetzen, dass das Gerücht ist eine erstmal doch offene Kommunikationsform. Die Verschwörungstheorie setzt auf Geschlossenheit. Also ein Gerücht ist ja eine Nachricht bezüglich einer Gegebenheit oder so, die mit dem Vorbehalt des ich habe gehört oder man sagt weitergegeben wird, weil sie eben noch nicht bestätigt wird, auch von dem, der sie als Gerücht weitergibt. Das heißt, damit wird erstmal ein Prozessieren sozusagen veranlasst, das dann auch mit einer gewissen Offenheit stattfindet und dann können da die einzelnen an der Gerüchte Kommunikation Beteiligten ihre eigenen Projektionen noch reinpacken oder sich verhört haben oder ne, die üblichen dem Gerücht unterstellten Verzerrungen. Aber wie wir wissen, Gerüchte können sich auch bewahrheiten. Also manchmal wird in diesem kollektiven Prozess eben eine Nachricht auch bestätigt. Bei der Verschwörungstheorie ist es hingegen so, dass ja eigentlich schon ein Glaube oder eine Behauptung im Raum steht und dann alle Zeichen sozusagen als die Beweislast dafür erbringen wollen. Also der Verschwörungstheoretiker oder die Verschwörungstheoretikerin ist ja eine Zeichenleserin, die sozusagen alle kommunikativen Akte ihrer Umgebung einer einzigen Lesart unterstellt, nämlich der, dass im Fall jetzt des Beispiels meines Vortrags Brigitte Macron eigentlich ein Mann ist. Ne? Das heißt, es ist eigentlich eine umgekehrte Richtung sozusagen, dass die Vielzahl der nicht zuletzt in der Digitalkultur eben zugänglichen Aussagen, Hinweise, Bilder, medialen Artefakte zu einem Thema vereindeutigt werden oder so zugerichtet werden, dass sie dieses eine Glaubenssystem bewahrheiten. Ne? Das ist doch eine andere Ausgangssituation. Das heißt aber leider nicht, dass nicht Gerüchte auch für Verschwörungstheorien in Dienst genommen werden oder dass nicht Gerüchte auch von totalitären Gesellschaften gezielt gestreut werden, um damit ja auf ähnlich unproduktive Weise oder unschöne Weise zu arbeiten, wie das bei Verschwörungstheorien der Fall ist.
Und Sie hatten jetzt vorhin kurz in einer der Antworten gesprochen von der digitalen Gemengenlage. Ich glaube, es war, als es um die Memes ging, ziemlich sicher. Welche Rolle spielt denn das Medium in dem Ganzen? Also sowohl was das Gerücht anbelangt, als auch eben die anderen Aspekte, von denen wir jetzt gesprochen hatten. Ja. Bei Memes ist es relativ offensichtlich, aber beim Gerücht wäre es natürlich auch interessant. Was ändert sich daran, dass jetzt zum Beispiel in einer digitalen Gesellschaft auch einfach andere Medien zur Verfügung stehen, die für das Gerücht genutzt werden können?
Also da war ich jetzt sozusagen biografisch in der glücklichen Lage, den Übergang des Gerüchts von der Oralität, den Printmedien zur Digitalkultur auch selbst miterleben zu können, weil ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon, als das Internet sich so, also sozusagen veralltäglicht hat, auch ein bisschen schon befasst war mit Gerüchten. Gerüchte sind ja traditionell, werden sie als orale Kommunikationsform gedacht. Und mit dem Internet, dem wird ja auch häufig so eine Reoralisierung sozusagen zugesprochen. Ja, weil wir eben mit unseren unmittelbaren Fernkommunikation sozusagen keine Übertragungszeiten mehr haben und das eine Situation von Quasi-Mündlichkeit schafft. Gleichzeitig können Gerüchte im Netz natürlich Spuren hinterlassen. Ne? Also sie sind dann häufig eben doch in einer Weise manifest, die im mündlichen Raum der antiken Pharma zum Beispiel, ne, die Göttin des Gerüchts, nicht gegeben war. Das heißt, man kann auf der einen Seite, könnte man sagen, so für Fragen der Gerüchteeindämmung oder der Gerüchtekontrolle ist das Netz anfangs erstmal was eigentlich vielversprechend, weil man nicht so leicht einfach was in die Welt setzen kann. Andererseits wissen wir, Anonymität, Pseudonymität und so weiter helfen natürlich dann auch wieder, die eigene Teilnahme an der Gerüchteweitergabe zu verschleiern. Ja, und spätestens mit den sozialen Medien und den Affordanzen des Teilens, also des Reposts und so weiter, aber auch des Likens sind natürlich, und die Kommentarspalte ist natürlich auch eine absolute, ein Schauplatz, wo Gerüchte florieren. Ne? Da sind natürlich der Gerüchtekommunikation, sind dafür ideale Bedingungen geschaffen.
Ja, das finde ich schön, die Kommentarspalte. Das führt mich eigentlich auch gleich zu einem anderen Aspekt, den Sie in Ihrem Vortrag erwähnt hatten und den ich auch wirklich interessant und wichtig und spannend fand, nämlich, dass sowas wie das Gerücht auch als eine Art von mikropolitischer Intervention gelesen werden kann. So habe ich es zumindest verstanden.
Oder das habe ich allerdings tatsächlich auf das Meme bezogen.
Auf das Meme bezogen. Alles klar, habe ich das falsch notiert. Aber man könnte fast meinen, dass es ja vielleicht sogar für beides gelte, nicht? Wie steht es denn um diese mikropolitische Intervention?
Also tatsächlich habe ich da ein bisschen mehr auch die Analogie zum Klatsch vor Augen gehabt, als ich das gestern entfaltet habe, dass dem Klatsch ja gerne zugute gehalten wird, dass er so eine Art Waffe der Ohnmächtigen darstellt. Es wird ja nicht zufällig geklatscht, auch über die da oben, ne? Politiker, Celebrities, Chefs, Chefinnen. Und dass der Klatsch auch traditionell mit Weiblichkeit konnotiert ist, ist ein sexistisches Stereotyp, aber auch sozusagen kulturgeschichtlich oder sozialgeschichtlich plausibilisierbar dadurch, dass Frauen eben sehr lange der Zugang zu den offiziellen Kommunikationsschauplätzen und Repräsentationsfunktionen verwehrt war. Ne? Und insofern hat der Klatsch eben immer auch sowas von der Rache der Subalternen an ihren Unterdrückern. Man muss das nicht komplett so romantisieren und so weiter, aber es gibt eben gute Gründe in solchen, oder mich interessiert eben am Klatsch gerade das und an Memes. Memes scheinen mir da auch insofern ein Erbe anzutreten, als sie eben ihrerseits sozusagen sie sind so Mikroformate, die man unaufwendig herstellen kann. Kommen die Tools, Memes zu erstellen und zu verbreiten auf unseren Endgeräten serienmäßig mit. Also die ganze Do-it-yourself-Partizipationskultur, die sich darum entwickelt hat, davon hätten ja die historischen Avantgarden und die Pop-Art und so nur träumen können, dass mit Copy-Paste, Recirculate wir da jetzt unsere Produkte in den wuchernden digitalen Raum schicken können. Und dieser Raum, diese Möglichkeit wird eben auch genutzt, um mit Memes alternative Interpretationen von bestimmten Elementen der medialen Berichterstattung in Umlauf zu bringen. Ne? Dass man einfach eine andere Interpretation dagegen setzt. Also zum Beispiel denke ich an die beinahe täglichen Memes von El Hotzo, Sebastian Hotz, Satiriker und eben Meme-Account-Betreiber, der beinahe täglich tagespolitische Kommentare abgibt zur Migrationspolitik derzeit und sich dazu sehr häufig eben bestimmter Ausschnitte aus Tageszeitungen oder Newsfeeds bedient, um zu sagen, auch so einen Verfremdungseffekt zu erzeugen. Und also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an ein plakatives Meme, ein schwitzender Christian Lindner mit dem Kommentar: So sieht es aus, wenn der Markt deine politischen Beliebtheitswerte regelt oder irgendwie sowas. Ne? Also sozusagen, wo diese ewige FDP-Argumentation dann Lindner für sein Personality Management in den Mund gelegt wird und solche Dinge. Was ich eigentlich sagen möchte, ist mikropolitische Intervention. Ich habe da auch eine bestimmte Vorstellung tatsächlich von Mikropolitik, wenn ich das so sage, nämlich von Michel Foucault und Gilles Deleuze herkommend eine Perspektive auf Schauplätze des Politischen, die sich eben nicht in Parlamenten und durch unsere gewählten Repräsentanten sozusagen nur bebildern lässt, sondern die ja mikropolitischen Prozesse, die sich eher im Alltag auf emotionaler Ebene durch sowas wie kulturelle Stimmungen ausdrückt oder umsetzt. Und ich habe den Begriff auch ins Feld geführt, sozusagen gegen einen anderen, der für Meme-Produktion gerne auch bemüht wird, und zwar von rechter Seite, und das ist der Begriff der Metapolitik. Also Metapolitik ist ja ein Konzept, das interessanterweise ursprünglich vom Gedanken kultureller Hegemonie von Antonio Gramsci herkommt. Der hat es im Gefängnis, also als er in der faschistischen Regierung Italiens im Gefängnis saß, entwickelt, und of all things ist es jetzt von den Rechten angeeignet worden, die unter solchen Slogans wie Politics is downstream from culture eben die kulturelle Hegemonie dadurch erlangen wollen oder prägen wollen, dass sie eben Memes, Digitalfolklore massiv in ihrem Sinne mitbearbeiteten. Also Themen wie Wokeness, Gender, Kritik an Gendersprache, Transphobie und so weiter. Rassismus natürlich, werden da auch gezielt befeuert im Sinne eben einer Herstellung eines kulturellen Klimas, das dann politisch, also das politische Feld bereitet. Und weil dieses Potenzial von Memes sehe ich eben, ich will es aber nicht metapolitisch nennen, natürlich. Die Mikropolitik scheint mir da auch eine Alternative, um auch ein bisschen zurück zu, um zu claimen, dass wir diesen digitalen Raum und diese Art von kultureller Hegemoniearbeit nicht den Rechten überlassen sollten.
Ja, nein, auf keinen Fall. Wir sollten auch Gramsci nicht den Rechten überlassen.
Eben, absolut.
Man darf insofern auch weiterhin quasi von kultureller Hegemonie sprechen und dazu eben dann noch die Mikropolitik dazu nehmen. Das leuchtet ein. Was mich auch noch interessieren würde, jetzt in einer der Antworten, nämlich als Sie differenziert haben zwischen der Bewegung, die die Verschwörungstheorie vollführt, gegenüber der Bewegung, die eben das Gerücht vollführt, ging es eben eigentlich beim Gerücht auch darum, dass ja das eine Form von Praxis ist, die im Grunde fast schon wie ein kollektiver Suchprozess, sagen eigentlich, als soziale Praxis etwas herausfinden möchte, etwas stabilisiert, etwas vielleicht auch ein Wissen eben stabilisiert um dieses Gerücht herum. Das muss nicht dann immer richtig sein, es kann aber richtig sein, das hatten Sie auch schon betont. Jetzt würde mich interessieren, in diesem Prozess, welche Rolle spielt da das Vertrauen?
Eine ganz große Rolle. Also ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, an dem wir jetzt in Zukunft in der Gerüchteforschung oder in der Auseinandersetzung mit diesen ganzen kommunikativen Phänomenen, die um diese Wahrheitsfragen kreisen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn in einer Situation der fragmentarisierten Öffentlichkeiten, auch bekanntlich ein Medieneffekt eben, dass durch das Auflösen des Gatekeepings wir ja jetzt in dieser Situation sind, dass eine Vielstimmigkeit sozusagen der Informationen und die verschiedenen Filterblasen und so weiter dazu beitragen, dass es zunehmend schwierig wird, gemeinsame Referenzpunkte für Informationsversorgung überhaupt herzustellen und zu finden. Das war jetzt in der Corona-Krise, war im deutschsprachigen oder im deutschen Raum, war die Tagesschau nochmal, hatte so ein
Revival.
Aber generell wird es tatsächlich schwierig. Ich merke das auch in meinem Universitätsalltag, gemeinsame Referenzen mit den Studierenden zu finden, die muss man eigentlich mit einbringen. Man kann die nicht voraussetzen. Ne? Und das war immer in gewisser Weise schon so, also schon lange kann man nicht mehr davon ausgehen, dass Godard-Filme gesehen wurden. Aber es hat sich verschärft und es betrifft eben unsere Nachrichtensituation ganz manifest. Also während wir bei anderen Dingen nur vielleicht von sowas wie kulturellem Kanon oder so reden, hast du diese Serie gesehen oder ne? Ist es bei der Nachrichtensituation natürlich ein großes Problem. Und im Zusammenhang, wenn wir jetzt zurück zur Gerüchtekommunikation kommen, also wenn es sich bei Gerüchte um unbestätigte Informationen handelt, dann tritt eben günstigstenfalls irgendwann eine Instanz auf, die eben doch darüber befinden kann, wie es wirklich war und ist. Ja? Und in einem Zeitalter, wo politische Institutionen mit Glaubwürdigkeitsproblemen zu tun haben, ist nicht völlig klar, wer diese Instanz ist. Beziehungsweise, wenn man es jetzt mal vielleicht ein bisschen spezifischer macht. Ich habe mich ja mit der AIDS-Krise beschäftigt und da auch zum ersten Mal die Rolle von Gerüchtekommunikation, auch nicht zuletzt in ihren Analogien zu epidemischen Ausbreitungslogiken sozusagen beschäftigt. Und da war sehr interessant zu sehen, dass also Gerüchte florieren ja immer, wenn es eine Wissenskrise gibt. Die AIDS-Krise war eine solche Krise, weil man Anfang der 80er Jahre mit dieser neuartigen Krankheit zu tun hatte. Es war noch nicht mal klar, dass sie viral übertragen wird. Es gab, hatte 50 Jahre seit der Erfindung des Penicillins eigentlich keine größeren Probleme mehr mit ansteckenden Krankheiten gegeben. Und jetzt hat man eben diese neue Krankheit, die sich insbesondere, wie wir wissen, in der westlichen Welt zunächst auch unter homosexuellen Männern ausgebreitet hat. Homophobie natürlich, also es ist völlig klar, dass das zu homophoben Reaktionen führte. Und da lässt sich eben beobachten, das ist teilweise so in der Literatur auch dokumentiert, wie sich schwule Männer ausgetauscht haben in ihren Klatschnetzwerken sozusagen darüber, was sind Ärzte, wer sind Ärzte, denen wir vertrauen können, ja, die nicht sozusagen diesen ganzen Überlegungen von Quarantänisierung und was weiß ich zugetan sind, sondern deren Unterstützung wir jetzt sicher sein können. Und das, daran habe ich mich häufiger erinnert, als es, also jetzt in der Corona-Krise, um diese ganzen Wucherungen alternativer Wahrheiten, Querdenkertum und so weiter ging, dass es natürlich historisch gute Gründe gab, an Expertenwissen zu zweifeln in verschiedenen Kontexten. Und Krankheiten und Epidemien gehörten immer dazu. Es gibt auch auf dem afrikanischen Kontinent historisch immer wieder Gerüchte oder Urban Legend Konstellationen, die sich darauf beziehen, dass Impfen nicht etwa vor Krankheiten schützt, sondern sie überträgt. Da wir auch in der Tat aus der solchen Geschichte wissen, dass die Kolonisatoren in indigenen Gesellschaften gezielt Pocken und so weiter eingeführt haben als Biowaffe, ist es natürlich nicht total undenkbar, diese Kurzschlüsse sozusagen vorzunehmen. Ne? Und Vertrauen ist eben immer die Möglichkeit, diese Assoziationsketten, diese Unterstellungen oder eben das Weiterwuchern der Gerüchte durch die Entkräftung oder Richtigstellung der vertrauenswürdigen Instanzen vorzunehmen, aber die muss es erstmal geben. Also ja, Vertrauen ist in der Tat, glaube ich, key in dem ganzen, in der ganzen Konstellation.
Wunderbar, also das ist ein klares Plädoyer fürs Vertrauen. Es ist natürlich schön, um unser Gespräch hier auch ein bisschen zu rahmen und vielleicht zu beenden. Aber bevor wir uns hier trennen, möchte ich auf jeden Fall eine Frage nicht ungestellt wissen. Und die lautet, hätten Sie ein Gerücht für mich?
Habe ich ein Gerücht für Sie? Also ich verbreite grundsätzlich keine Gerüchte, sondern bin als Wissenschaftlerin natürlich nur im Register der Wahrheit und der unumstößlichen Tatsachen unterwegs.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich hätte nichts anderes erwartet. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Weingart.
Sehr gerne.